Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Etwa 10.000 Menschen bringen sich in unserem Land jedes Jahr um und 10 bis 40 Mal so viele versuchen, sich das Leben zu nehmen. Insgesamt kommen durch Suizide mehr Menschen ums Leben als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Das sind alles Zahlen, die kann sich Otto Normalbürger oftmals gar nicht so vorstellen, und das sind auch Zahlen, die relativ unbekannt sind. Und ein Grund dafür ist, dass wir ganz große Kampagnen haben, zum Beispiel für HIV-Aufklärung, gegen Suchterkrankungen. All diese Dinge werden sehr, sehr hoch gepusht bisweilen in den Medien, und wir lesen große Plakate und wir lesen große Aufklärungskampagnen. Wir sehen die auch zum Teil zur besten Sendezeit im Fernsehen. Aber zur Suizidaufklärung und Prävention lesen, sehen, hören wir überhaupt nicht so viel. Und das ist ein großer Grund, weshalb ich die heutige Folge nutzen möchte, um über dieses Thema zu sprechen, was mich persönlich als Psychotherapeutin in einer Akutpsychiatrie natürlich jeden einzelnen Arbeitstag begleitet. Und ich möchte das Ganze heute mal vor allem mit dem Fokus auf den Beruf, auf die Jobsituation behandeln. Denn darum soll es hier im Podcast ja immer gehen. Psychologie at Work heißt das Ganze. Das heißt, wir werden heute nicht einfach nur über das Thema Suizid und Suizidalität etwas hören, sondern vor allem auch, was können wir jetzt damit anfangen, was können wir lernen, aber was können wir vor allem auch tun im Hinblick auf Suizidprävention im Job, im Work-Kontext, wo wir alle täglich so unterwegs sind. Das heißt, wir schauen auf Mitarbeitende, wir schauen auf Führungskräfte, wir schauen ja auf dich und mich im alltäglichen Kontext. Ich freue mich, auch wenn das Thema ein schwieriges Thema ist, trotzdem sehr auf die heutige Folge. Ja, und dann würde ich doch sagen, wir starten gleich mal rein. Und zwar, die Fakten habe ich jetzt größtenteils genannt. Ich habe gesagt, 10.000 Menschen pro Jahr betrifft das in Deutschland so ungefähr. Und was ich eben vermisse, das ist eben auch schon so angeklungen, das ist, dass diese riesige Zahl und eben noch eine viel, viel riesigere Zahl an Suizidversuchen mal die Aufmerksamkeit bekommt, die es wirklich so verdient. Auch im Gegensatz zu anderen Erkrankungen, zu anderen Risiken, ja, wo ja das immer wunderbar ist, dass diese Sachen ihre Aufmerksamkeit bekommen. Also ich möchte um Gottes Willen damit gar nicht sagen, dass zum Beispiel Suchtprävention ihre Aufmerksamkeit nicht verdient hätte, ganz im Gegenteil. Aber bei der Suizidalität gibt's das eben noch nicht. Und am 10. September ist immer Welttag der Suizidprävention. Und ich muss ganz ehrlich sein, außerhalb von meiner Social-Media-Bubble, von meiner LinkedIn-Bubble zum Beispiel, in der ich aktiv bin, bekomme ich von diesem Welttag der Suizidprävention eigentlich kaum etwas mit. Also es ist ähnlich wie Mental Health Day und solche Geschichten, dass das an den anderen 364 Tagen im Jahr bei vielen, vielen Menschen überhaupt keinen Raum einnimmt. Und das passt schon gar nicht damit zusammen, dass wir uns überlegen können, die Forschung sagt sehr klar, dass pro Suizid, der passiert, also wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, ganz egal wer das ist, dann tangiert das und dann berührt das, dann bewegt das ungefähr 6 Personen, die damit in Mitleidenschaft gezogen sind. In allererster Linie natürlich Angehörige ersten Grades, EhepartnerInnen, Kinder, Opa, Oma, Mutter, Vater, ja, egal wer das jetzt so ist. Die Forschung sagt sehr klar, zwischen 6 und 7 Personen sind hier unmittelbar betroffen und sind auch nachhaltig von diesen Suiziden betroffen. Und wenn wir jetzt in den Arbeitskontext gucken, dann können wir uns natürlich sehr schnell klar machen, wenn hier ein Systemmitglied von Suizidalität betroffen ist, dann ist immer auch ein ganzes System irgendwie mit betroffen. Ja, als die systemischen FamilientherapeutInnen würden jetzt wahrscheinlich sagen, der oder die suizidale Person ist einfach nur eine Symptomträgerin dieses Systems. Heißt natürlich nicht immer, dass jetzt das Arbeitssystem verkehrt oder toxisch sein muss, denn da gibt es, das werden wir gleich noch hören, ganz unterschiedliche Faktoren, die zu Suizidalität führen. Aber fest steht, ein Suizid oder eine Suizidalität passiert nie im luftleeren Raum. Also sie passiert immer in Systemen, ob das Familien sind oder ob das eben berufliche Teams sind. Wir können uns merken, diese 6 Personen, diese mindestens 6 Personen, die so etwas mitbekommen, sind davon nachhaltig berührt und bewegt und manchmal sogar traumatisiert. Also diese ganzen Gründe sollten eigentlich Anlass genug sein, um sich mit diesem Thema mal ja wirklich detaillierter auseinanderzusetzen, denn wir können einfach alle gar nicht sagen, das betrifft uns nicht. Wenn wir diese Zahlen nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dann kann keiner von uns sagen, in seinem oder ihrem Umfeld gibt es so etwas wie Suizidalität nicht. Ja, aber für euch jetzt hier als Zuhörende finde ich es erstmal ganz, ganz klasse, dass ihr hier zuhört, weil das ja auch schon zeigt, ihr interessiert euch für das Thema, ihr setzt euch damit auseinander, ihr möchtet mehr dazu wissen und das ist ganz, ganz wertvoll. Deshalb switchen wir jetzt auch ein bisschen rein ins Thema mehr inhaltlich, dass ihr was an Wissen mitnehmen könnt und auch für eure Arbeitsplätze vielleicht hilfreiche Impulse noch bekommt. Da habe ich am Schluss auch einige mitgebracht, was ihr ganz konkret in eurem Unternehmen, in welcher Funktion auch immer ihr jetzt zuhört, benutzen könnt. Und erstmal gehe ich in ein paar neuere Studienergebnisse rein, weil das finde ich selbst auch immer ganz erhellend, immer in regelmäßigen Abständen auch mal in die Empirie, in die Forschung reinzugucken, welche neuen Befunde, welche neuen Ergebnisse sind hier denn auf den Markt geschmissen worden und wie sieht's da eigentlich aktuell so aus? Und das habe ich auch getan, tue ich eigentlich immer regelmäßig, weil ich eben dieses Seminar auch halte. Und wenn man sich da die Befunde von 2025, vielleicht auch 2024 anschaut, dann gibt's eine ganz interessante Studie von der Uni Leipzig. Und die haben so untersucht, wie ist das eigentlich mit dem aktuellen Affekt, also mit der aktuellen Emotionalität oder Stimmung im Hinblick auf aktive und passive Suizidideen. Also wir unterscheiden da nochmal im Fach, so passive Suizidalität wäre so etwas wie lebensmüde oder Lebensüberdrussgedanken zu haben, sowas wie, ach, das könnte auch alles jetzt einfach zu Ende sein. Es wäre auch nicht schlimm, wenn ich morgen nicht mehr aufwache. Das sind eher passive Gedanken. Aktive oder akute Suizidgedanken, die produzieren dann auch einen Handlungsdruck. Das heißt, ich kriege so die Idee, ich würde mir jetzt gern mit dieser oder jener Methode das Leben nehmen oder ich fühle mich sogar gedanklich dazu gedrängt, also sogenannte Intrusionen. Und die haben sich angeschaut, was macht denn der aktuelle Affekt eigentlich mit passiven oder aktiven Suizidgedanken? Und hier war das Ergebnis, dass das Bild da höchst heterogen ist. Also es gibt sozusagen keine direkten Pfade von diesem Punkt, ich habe einen negativen Stimmungsaffekt und komme dann zu aktiver Suizidalität. Also diesen Pfad gibt es so in der Form nicht, sondern es gibt eher da sehr, sehr individuelle Konstellationen. Da könnte man jetzt erstmal sagen, naja, ist ja irgendwie so ein Wischiwaschi-Befund, ist ja nichts Aussagekräftiges, aber in mir löst es schon nochmal eher den Impuls aus, okay, das deckt sich mit meiner klinischen Erfahrung, dass es eben nicht immer ganz leicht, auch für Fachleute nicht ganz leicht einzuschätzen ist, wenn ich jetzt 100 Leute nehme und die haben alle einen negativen Affekt, eine negative Stimmung, haben vielleicht auch eine Depressivität, haben vielleicht auch gewisse Risikofaktoren, da kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Und dann ist es gar nicht so leicht, vorher zu bestimmen, wer von denen wird jetzt in eine suizidale Absicht kommen oder wird sogar in eine suizidale Handlung kommen. Also man kann diese Faktoren erkennen, man kann auch diese Faktoren dann gut im Auge behalten, aber die Konstellationen sind eben höchst individuell und das zeigt auch nochmal diese sehr neue Studie aus Leipzig. Dann habe ich gefunden eine Studie aus Korea und die zeigt erstmal das, was sich bei uns auch zeigt hier nach dem Corona-Zeitraum, dass die Suizidraten bei Adoleszenten, also bei Menschen, die so im Übergang sind von der Jugend zum Erwachsenenalter, dass diese Raten auf jeden Fall ansteigend sind. Das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung, die wir da sehen. Und die haben sich mal angeguckt, haben sich mal schulische und auch Elternvariablen angeguckt. Und hier war es jetzt so, dass beide keinen direkten Effekt auf Suizidalität hatten. Also es ist weder das Elternverhalten noch irgendwelche schulischen Aspekte, die hier direkt zu Suizidalität bei diesen adoleszenten Menschen führen. Aber man hat gesehen, dass wenn es eine schlechte schulische Bindung gibt und negatives Elternverhalten, dass das einfach den psychischen Stress bei den Jugendlichen, bei den jungen Erwachsenen erhöht hat und dass es dann zu einem Anstieg der Suizidalität kommt. Ja, und das ist so ein ganz wichtiger Mediationseffekt, würden wir dazu sagen. Auch wenn hier keine direkten Auswirkungen bestehen, es bestehen eben diese indirekten Interaktionen. Und was es deshalb braucht, ist unbedingt eben Präventionsarbeit. Ich habe es eingangs schon so ein bisschen angedeutet. Es ist Beratung. Es sind aber auch Stressbewältigungsprogramme für die Jugendlichen, für die adoleszenten Menschen selbst. Und zum Thema Prävention und Behandlung habe ich auch noch eine Studie aus Houston, also aus den USA, gefunden. Die haben eine Auswertung gemacht von sogenannten randomisierten Kontrollstudien, also Studien höchster Güte, qualitativ hochwertig gemacht, zu Online-Präventionstools. Weil da würde man ja erstmal denken, das ist eine sehr niederschwellige, sehr kostengünstige Art, auch an Personen heranzukommen, wenn man Prävention betreiben möchte. Und hier hat man jetzt Apps und Online-Programme untersucht. Und das Ergebnis ist, dass es zwar signifikante Effekte gibt, also bedeutsame, heilsame Effekte dieser Präventions-Apps und Tools, aber ziemlich kleine Effekte. Also richtig großen Wurf kann man damit zumindest momentan mit den angebotenen Sachen noch nicht leisten. Aber auch hier gibt es ein großes Aber. Wenn man jetzt Subgruppenanalysen macht, also sich einzelne Subgruppen dieser ProbandInnen anschaut, die diese Tools genutzt haben, dann kann man eben sehen, dass diese Programme eher einen Effekt auf Erwachsene hatten und weniger auf diese Adoleszenten, also jugendlichen, jungen Erwachsenenpersonen. Und jetzt kann man eben sagen, unterm Strich, dass diese Apps bessere Effekte bringen, als eben einfach nur zuzuwarten. Wenn man gar kein Angebot macht, dann bringen sie immerhin Effekte. Und man kann sich sagen, wenn hier selektiv Leute getroffen werden, die vielleicht sonst später erkrankt wären und die dadurch eine Chance haben, vor Suizidalität und Suizid bewahrt zu werden, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil der Nutzen ist hier einfach dann so riesengroß, wenn wir Leben retten können dadurch. Aber es sind eben keine besseren Effekte zu erwarten als über übliche Behandlung oder eine aktive, sogenannte aktive Warteliste. Also wenn ich Leute warten lasse und denen dann irgendetwas zur Zwischenüberbrückung anbiete, was erstmal vielleicht nicht suizidspezifisch ist. Aber ja, ich finde eben persönlich, wenn der Nutzen Aspekt so riesengroß ist, dann soll man erstmal jeden Strohhalm nehmen, den man so finden kann. Und wenn wir hier zumindest kleine Effekte auf erwachsene UserInnen haben, dann macht das auf jeden Fall schon Sinn. Und es macht auch Sinn, an diesem Aspekt weiter zu forschen, finde ich zumindest. So, und letzten Befund, den ich mitgebracht habe, australische Studie von 2024. Die haben sich mal angeguckt, einfach diesen Aspekt, dass wir ja wissen, 75% der Suizidenten sind Männer tatsächlich, ja, also 25% davon sind Frauen, 75% sind Männer und wir wissen auch, dass Frauen aber weitaus mehr Suizidversuche begehen, also hier besonders junge Frauen betroffen, bei den Männern sind es eher, je älter diese Männer werden, desto höheres Risiko haben sie, einen Suizid zu begehen. Ja, und hier wurde eben thematisiert, ob das eventuell sowas ist wie ein toxisches Männlichkeitsideal, was für diesen großen Geschlechtsunterschied verantwortlich ist. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben 11 maskuline Normen untersucht, unter anderem auch Hilfesuchverhalten und Suizidalität als Variablen über ein Langzeitforschungsdesign. Also haben sich das langzeitlich angeguckt, wie sind diese maskulinen Normen, also welchen Normen stimmen diese Probanden zu und wie ist ihr Hilfesuchverhalten und wie sieht es mit Suizidalität aus? Das waren insgesamt über 8000 Männer zwischen 18 und 55 Jahren, also riesengroße langzeitliche Stichprobe, ganz, ganz aufwendige Studie. Wenn man selbst mal so im Forschungskontext gesteckt hat, dann weiß man, was das für eine Riesenzahl ist. Ja, und zu welchem Ergebnis sind die gekommen? Ganz interessant, wer zum ersten Zeitpunkt hochgescored hat, also von diesen männlichen Probanden hochgescored hat in dem Punkt emotionale Kontrolle. Das ist also eins dieser maskulinen Normen. Du musst deine Emotionen kontrollieren, du darfst die nicht nach außen zeigen, sonst bist du irgendwie schwach. Wer da einen hohen Punktwert erzielt hat, der ist im langzeitlichen Wert viel, viel wahrscheinlicher suizidal geworden. Ja, und die, die eher in der wenig normangepassten Gruppe waren, also auch Low Emotional Control genannt und auch Low in diesem Punkt Macht über Frauen ausüben zu wollen, ist auch so eine maskuline Normvariable oder Item, die suchten sich im Verlauf sehr viel eher Hilfe für den Bereich mentale Gesundheit. Also das ist nochmal eine Studie, die sehr erhellend ist in diesem Punkt, denn ich weiß noch, als ich damals studiert habe, da geisterte das einfach nur so als Hypothese im Raum, ne? Oder eigentlich die ganzen Jahre, die ganzen Jahrzehnte jetzt über, dass man einfach so diesen statistischen Befund hatte, ja, das sind überwiegend Männer, die sich suizidieren. Und man hat immer die Hypothese gehabt, das ist wahrscheinlich so, weil die irgendwie weniger Hilfe suchen und weil die dann schwerer erkranken und sich alleine so versuchen, da durchzuwursteln und es irgendwann nicht mehr klappt. Hier sehen wir jetzt tatsächlich Hintergründe, inhaltliche, psychische Variablen, was da mit diesen Männern passiert. Also wenn die in einer hohen, traditionellen Normerwartung, in so einer wirklich toxischen Männlichkeitserwartung gefangen sind, so könnten wir sagen, dann werden sie sehr viel eher suizidal. Also daraus könnte man so ein bisschen ziehen, wenn wir männliche Personen in unserem Umfeld sehen, vielleicht auch im Kollegium sehen, wo wir eher sagen würden, ja, er bewegt sich in einer sehr traditionellen Rollenauffassung, der vielleicht solche Items bejahen würde, wie der Mann ist der Versorger, der muss für alles aufkommen, ein Mann muss immer stark sein, ein Mann darf keinen Schmerz zeigen, ich muss irgendwie ganz viel allein auf die Reihe kriegen. Also solche Personen unterliegen dann einfach einem höheren Risiko, weil sie weniger geneigt sind, über emotionale Probleme zu sprechen, geschweige denn sich für mentale Probleme vielleicht professionelle Hilfe zu suchen. So, das waren auf jeden Fall mal die Studienbefunde, die ich für euch mitbringen wollte, die ja auch für mich immer ganz erhellend sind. Wie gesagt, wenn ich mir die dann so anschaue, und manchmal tut sich da richtig was, manchmal werden auch einfach nur Dinge repliziert. Aber ich denke, das ist es auf jeden Fall wert in Anbetracht dieser riesigen Zahlen, dass man sich da auch up-to-date hält. Denn diese 10.000, das ist ja immer so eine Zahl, die rumgeistert und die ich eben auch nochmal genannt habe. Ich finde, das ist immer gar nicht so greifbar, aber wenn man das mal runterbricht, dann sind das jeden Monat 849 Personen. Das sind 27 Leute pro Tag, die in Deutschland, nur in Deutschland, ihr Leben verlieren aufgrund von Suizid. Und wenn wir das dann eben weiter runterbrechen, ist das eine Person pro Stunde. Und wenn ich sage, jede Stunde stirbt in Deutschland ein Mensch an Suizid, dann wird es, glaube ich, etwas prägnanter für uns alle, das nochmal zu verstehen oder zu vergegenwärtigen, wie viele Menschen Leben das kostet. Ja, und jetzt würde ich gerne nochmal mehr reingehen, wie gesagt, in die Impulse für euch auch für den täglichen Umgang einfach mit dem Thema oder was kann ich jetzt tun, was können Organisationen vielleicht auch tun, wenn sie Menschen helfen wollen. Und da werde ich gleich auch nochmal so ein paar Wissensaspekte reingeben über diese 6 Impulse, die ich mitgebracht habe. Und dann switche ich gleich mal rein in den allerersten. Es hilft nämlich total, wenn ihr als Organisation, als Verantwortliche in der Organisation oder als EntscheiderInnen, auch als KollegInnen, als ganze Teams Hintergründe frühzeitig versteht und auch entstigmatisiert. Das betrifft so etwas wie, wenn Personen sich im Team verändern. Also wenn ich merke, da passiert zum Beispiel ein Rückzug, da ist eine Person auf einmal nicht mehr beim Mittagessen dabei oder bei der Frühstücksrunde dabei, wo er oder sie früher immer dabei war. Oder jemand hält sich aus Diskussionen nur noch raus, wo der früher vielleicht mitdiskutiert hätte. Also alle kleinen Veränderungen, die ich so wahrnehmen kann, die in Richtung Rückzug gehen, machen hier auf jeden Fall Sinn, beachtet zu werden. Und da dürfen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass Suizidalität nicht, wie es landläufig öfters so dargestellt wird, aus einer akuten Krise heraus entstehen. Das kann so sein, ist aber erfahrungsgemäß eigentlich nur bei einem sehr kleinen Prozentsatz so. Also dass jemand zum Beispiel über ein Trennungsgeschehen oder über eine nicht erwiderte Liebe oder sowas im Teenageralter, da passiert es schon, dass es so ganz akute Anpassungskrisen sind, aus denen auch Suizide hervorgehen. Aber viel, viel öfter, also in 90%, sagt man, der Fälle liegt eine psychische Erkrankung zugrunde. Und wenn wir das wissen, dann macht es also absolut Sinn, darauf zu reagieren, wenn eine Person im Unternehmen, im Team eine psychische Erkrankung bekommt. Ob das eine Angststörung ist, ob das eine Suchterkrankung ist, dass ich vielleicht merke, jemand ist alkoholkrank oder ich habe den Verdacht, dass jemand irgendeine andere Substanz konsumiert oder jemand zeigt sich sehr depressiv, ja, dass ich so merke, die Stimmung schwankt entweder sehr oder jemand ist sehr reizbar geworden oder jemand ist die ganze Zeit schwermütig, traurig, hat überhaupt keine richtig lebendige Mimik mehr. Also bei schwer depressiven Menschen merken wir das viel auch am Affekt im Gesicht. Also dass da, wie wir Fachleute sagen, keine Schwingungsfähigkeit mehr besteht. Und wenn ein kleiner Witz erzählt wird, dass dann gar nicht mehr richtig eine mimische Regung passiert oder jemand da emotional nicht mehr mitschwingen kann. Das sind so Veränderungen, die ich wahrnehmen kann und die auf eine psychische Erkrankung auf jeden Fall hinweisen. Das heißt, hier ins Gespräch zu gehen, diese Hintergründe zu verstehen und ein offenes Klima zu schaffen, also diese psychischen Erkrankungen einfach auch zu entstigmatisieren, damit erhöhe ich ganz unmittelbar die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand, der mental erkrankt, einfach in dieser Situation auch öffnen kann, dass die entweder zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten hingeht und sagt, ja, ich leide an der Erkrankung, oder aber zumindest sich damit nicht schlecht fühlt und nicht das Gefühl hat, hier ist ein Umfeld, hier ist ein Klima, wo ich überhaupt nicht über mentale Probleme reden kann. Also das wäre so der allererste Schritt, Veränderungen von Personen zu registrieren. Das heißt einfach etwas feinfühliger hinzuschauen und auf der anderen Seite aber auch den Nährboden dafür zu legen, dass mentale Schwierigkeiten, psychische Erkrankungen überhaupt thematisiert werden dürfen, dass man so das Gefühl hat, man kann das hier machen, ohne eine negative Konsequenz zu befürchten. Ja, und dann komme ich zu meinem zweiten Punkt und den habe ich mal genannt, Mythen aufklären. Denn was ich in meiner Arbeitserfahrung erlebe und tatsächlich auch so im Arbeitsumfeld manchmal, weil natürlich sind wir hier in der Klinik, aber wir sind ja auch nicht alle Kliniker hier, sondern es gibt natürlich auch hier eine Verwaltung, es gibt auch hier ein Controlling und so weiter. Und das sind ja nicht alles klinisch geschulte Menschen. Und dass es da häufig Mythen gibt, die kursieren, die erstmal auch ganz natürlich sind. Also ich will das gar nicht wegwischen, sondern wenn man nicht jeden Tag klinisch mit diesem Punkt Suizidalität zu tun hat, dann wächst man erstmal auch mit all diesen Mythen auf oder man ist so sozialisiert, dass diese Mythen kursieren. Man hört die vielleicht irgendwo und trägt sie damit auch weiter. Und deshalb ist es wichtig, über diese Mythen aufzuklären im Unternehmen. Über welchen Kanal das jetzt geschieht, das ist natürlich euch überlassen. Das kann über eine externe Schulung passieren, wie das vielleicht manchmal am leichtesten der Fall ist. Wenn man sich einen Experten, eine Expertin mal ins Haus holt, die darüber auch faktenbasiert aufklären kann. Aber das sind zum Beispiel so Mythen wie, wenn man jemanden darauf anspricht oder wenn man jemanden nach Suizidgedanken fragt, dann bringt man ihn oder sie erst auf diesen Gedanken. Das ist so ein Mythos, den ich ganz, ganz häufig höre, und der entspringt natürlich so einer Angst. Und diesen Mythos, diese Angst haben sogar angehende PsychotherapeutInnen, also wenn ich so diese Auszubildenden betreue, dann höre ich das auch ziemlich häufig, dass die so ein bisschen Berührungsängste haben. Ja, wenn ich das jetzt aktiv anspreche, produziere ich dann sowas wie Trittbrettfahren. Also dass jemand dann erst von mir auf diese dumme Suizididee gebracht wird. Und da muss man einfach sagen, dass das ein ganz, ganz großer Mythos ist, denn jemand, der sich mit Suizidgedanken trägt, der oder die hat das meist schon monatelang. Wir haben jetzt gelernt, das geht in über 90% der Fälle zurück auf psychische Erkrankungen. Das heißt, die sind ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern die entstehen meistens schleichend über Monate, manchmal sogar über Jahre. Und Suizidalität ist lediglich ein Symptom dieser Erkrankung. Neben zum Beispiel Schlafstörungen, neben Reizbarkeit, neben niedergeschlagener Stimmung, neben Ängsten, neben kognitiven Störungen, Punkt, 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 all das, was da sein kann. Suizidalität ist einfach nur ein Symptom von vielen. Und durch Nachfragen kann man das nicht produzieren. Also diese Angst möchte ich hier total nehmen. Es ist viel, viel schlimmer, nicht über Suizidalität zu sprechen, als das in einer Frage anklingen zu lassen. So mache ich eher jemandem die Tür auf und ja, enttabuisiere das Thema, als dass ich da irgendwelchen Schaden anrichten kann. Also es ist ähnlich wie bei der Wiederbelebung, da sagen die SanitäterInnen ja auch gebetsmühlenartig, man kann nichts falsch machen. Das Falscheste, was man tun kann, ist als Ersthelferin nicht zu helfen, nicht zu reanimieren zum Beispiel. Also wenn ich da die ein oder andere Rippe kaputt mache, ist das weitaus weniger schlimm, als wenn ich gar nichts tue und der Patient stirbt. Und so ähnlich ist das bei der Suizidalität tatsächlich auch. Gar nichts zu machen, zu schweigen, sich das irgendwie anzugucken, einen Verdacht zu haben, aber nicht zu fragen, ist eigentlich das Blödeste, was man tun kann. Ja, und dann gibt's auch noch so ein paar andere Mythen, so nach dem Motto, Hunde, die bellen, beißen nicht. Also was ich öfter mal höre, ist, wenn Leute über ihren eigenen Suizid sprechen und dass dann so die Meinung kursiert, die sagen das ja nur, aber die machen das dann nicht, weil die sagen das ja irgendwie viele Male. Davor warne ich auch, denn 100 Mal wird drüber gesprochen und beim 101. Mal geht's schief. Also wenn jemand offensiv auf mich zukommt und spricht davon, dass er oder sie Suizidgedanken hat, dann ist das erstmal immer total ernst zu nehmen. Egal, ob ich da jemanden vor mir habe, der von der Persönlichkeit her vielleicht etwas, ja, ich will mal sagen, vielleicht dramatischer immer ist in anderen Aspekten, wo ich ihn kennengelernt habe. Suizidalität ist immer ernst zu nehmen. Punkt. Und dann ist mir so ein dritter Mythos noch ganz wichtig. Da sprechen viele oder früher haben viele vom Freitod gesprochen. Ja, wenn wir über Suizid reden, dann gibt's immer noch öfters diesen Begriff Freitod. Und mit diesem Begriff stehe ich sehr auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Sowohl als Fachperson als auch aus persönlicher Auffassung heraus. Denn ich sehe einfach so, so viele PatientInnen, die nach einer erfolgreichen Behandlung und nachdem sie ins Hilfesystem geraten sind, so froh sind, dass ihnen geholfen wurde, dass sie jetzt keine Suizidgedanken mehr haben müssen, dass sie wieder Spaß am Leben haben, dass sie wieder fröhlich sind, dass sie wieder Ziele haben und dass sie einfach noch am Leben sind. Also ich habe, ich glaube, bis auf einen einzigen Fall in meinen 17 Jahren Karriere noch nie einen Fall erlebt, wo jemand suizidal oder sogar nach missglücktem Suizidversuch gekommen ist und der am Schluss gegangen ist und der gesagt hat, wie blöd, dass es nicht geklappt hat. Das ist manchmal eine Reaktion, die die PatientInnen ganz unmittelbar haben. Also das kommt schon vor, dass da eine Rettung passiert ist und dass sie ganz unmittelbar diesen Gedanken haben, warum habt ihr mich nicht liegen gelassen oder warum hat es nicht geklappt, das gibt es. Aber nach stattgehabter, erfolgreicher Behandlung, meist eben antidepressiver Behandlung, sind 99,9% dieser PatientInnen so heile und so in ihrem Funktionsniveau wiederhergestellt, dass sie wieder normale Affekte haben, wieder gesunde Stimmungen entwickelt haben, einen Lebensmut haben und auch wenn sich dann nicht alle psychosozialen Variablen in deren Leben natürlich in 6 oder 8 Wochen Klinikaufenthalt gelöst haben, diese Illusion darf man nicht haben. Da bestehen zum Teil immer noch Schulden beispielsweise, aber sie haben eben so Hilfen an die Hand bekommen, dass sie eine Problemlösekompetenz wieder erlangt haben oder erstmalig in ihrem Leben erlangt haben. Denn das ist ein ganz großer Punkt in der Behandlung natürlich, dass manche Menschen suizidal werden, weil sie diese Problemlösekompetenzen einfach nie gelernt haben, nicht mitbekommen haben oder nicht abrufen können, weil sie zu schwer psychisch krank sind gerade. Und das ist mir ein ganz großer Appell, diese Idee vom Freitod, jemand hat dieses Recht und ja, jemand hat immer irgendwie das Recht, diesen Plan B im Kopf zu behalten. Wir können ihm diesen Plan B auch gar nicht nehmen. Wenn jemand der Meinung ist, sich irgendwann suizidieren zu wollen und zu müssen, dann nehmen wir ihm diese Idee nicht. Das wäre auch eine Illusion. Jeder Mensch, der das letztendlich so tun möchte, der setzt das um. Da braucht man sich gar keine Illusion zu machen. Aber die Idee, dass jemand den freien Entschluss trifft, in voller Mündigkeit, in voller Geschäftsfähigkeit, in voller Einwilligungsfähigkeit zu sagen, ich möchte mir jetzt das Leben beenden, das ist kein gesunder Gedanke, das ist kein freier menschlicher Wille, sondern das ist in 99,9% der Fälle eine kranke Besetzung von Gedanken. Ein gestörtes emotionales System im Gehirn, eine gestörte Biochemie, da sind wir weit weg von einer freien, autonomen Entscheidung. Ja, das ist mir wichtig, an dieser Stelle nochmal in diese Episode hier zu bringen. So, komme ich aber zu meinem Punkt 3, zu meinem dritten Impuls. Da geht es nochmal darum, die Warnsignale zu erkennen. Also ich habe eben Risikofaktoren angesprochen. Es gibt natürlich so statistische Risikofaktoren. Dazu zählt eben einerseits dann das männliche Geschlecht. Dazu gehört ein höheres Lebensalter. Also wir haben so eine Hochrisikopopulation von älteren Herren, Ü75, auch 85, das ist so, wenn man sich die Statistiken anguckt, ein hoher Peak der Kurve. Körperliche Erkrankungen sind eben ein Risikofaktor, die psychischen Erkrankungen sind ein Risikofaktor. Also wir können sagen, wenn da irgendwelche Krankheitsbilder vorliegen, die schwerwiegend sind, macht das immer das Suizidrisiko automatisch höher. Wir haben eine Modellfunktion da drin, also wenn es Angehörige gibt oder beste Freunde zum Beispiel, die sich suizidiert haben, dann ist das Suizidrisiko der Betroffenen auch erhöht, was die Lage so prekär macht, besonders wenn man Kinder hat. Und das sage ich auch jedem Patienten, jeder Patientin, die suizidal zu mir kommt, meistens an einem Zeitpunkt der Behandlung, dass sie automatisch, wenn sie so eine Katastrophe produzieren und einen Suizid begehen, ihre Kinder automatisch um ein Vielfaches höheres Risiko haben, sich auch selbst zu suizidieren, weil sie eben solche Modelle in der Familie haben, weil sie sehen, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter weiß, wenn ich keinen Ausweg mehr habe, dann ist Suizid irgendwie eine gute Idee. Ja, ich überspitze das jetzt etwas oder sage das etwas salopp, aber das ist eine Problemlösestrategie, die sich Kinder abschauen, ähnlich wie das bei einem Suchtverhalten auch vorkommen kann. Also das ist immer noch mal was ganz Wichtiges. Und diese Risikofaktoren zu kennen, und für Führungskräfte kann es eben ganz wichtig sein, im Verdachtsfall auf jeden Fall immer das Gespräch zu suchen. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Und die Führungskräfte sollten hier wirklich als eine Art Lotse fungieren im Unternehmen. Was ein tolles Konzept ist, sind die sogenannten Mental Health First Aids. Das ist ein Schulungskurs, also da gibt's ein ganzes Modul auch zur Suizidalität. Firmen, Organisationen, die sich dafür interessieren, die können wirklich mal googeln und diesem Konzept mal hinterhergehen. Da gibt's ganz tolle Anbietende mittlerweile, die hier so ein kollegiales System schulen. Da können sich Mitarbeitende anmelden, können diese Kurse machen. Und genauso wie ihr Sanitäterinnen und Sanitäter, also Ersthelfende für ein Unternehmen ausbilden lassen könnt, so gibt es hier Module eben für Mental Health First Aid, also für die erste Hilfe mentaler Art, mit tollen Modulen zur Suizidalität auch. Wir haben dieses Konzept hier in der Klinik zum Beispiel auch, also wir haben auch sogenannte Mental Health Ersthelfer ausgebildet, jetzt mittlerweile schon mehrere, kann man auch Online-Schulungen fürs Unternehmen buchen. Und das ist eben eine tolle Sache, einfach um zu wissen, auf was muss ich gucken, wie kann ich vielleicht auch fragen, dort werden auch Übungen gemacht und die Führungskräfte können sich eben gut ausbilden lassen und dann als Lotsen fungieren. Denn das ist so eine wichtige Botschaft, finde ich, dass ihr als Führungskräfte, die ihr vielleicht überhaupt nicht aus dem klinischen Bereich kommt, ihr müsst natürlich nicht das Problem lösen. Ihr müsst weder diese Mitarbeitenden oder die Teammitglieder therapieren, noch müsst ihr jetzt immer gleich die richtige psychologische Antwort auf alles wissen, sondern eure Position ist eher die des Lotsen, Hilfesystem gut zu kennen, vielleicht Risikofaktoren zu kennen und so ein paar Verdachtsfälle zu erkennen und das Gesprächsangebot zu machen, aber dann vor allem, und da komme ich eigentlich schon in meinen Punkt 4, in meinen vierten Impuls rein, diese psychologischen Hilfen bereitzustellen. Ihr als Führungskräfte könnt zum Beispiel Coachings anbieten. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz gute Mental Health Coachings, die so einen Übergang darstellen können, wenn ich jetzt nicht den Eindruck habe, jemand ist schon total psychisch erkrankt und braucht hier wirklich professionell psychotherapeutische Hilfe. Auch die kann ich natürlich vermitteln. Ich kann mir einfach mal ein paar Adressen aus den gelben Seiten rausschreiben, sehr profan, oder in die zuständige Homepage gehen der Kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes. Die haben überall einen Button Arztsuche und darüber kann ich auch Psychotherapeuten suchen mit spezieller Fachrichtung, die ich mir dann aussuchen kann, mit einer Umkreissuche, dass die eigene Postleitzahl eingegeben werden kann. Also es ist mittlerweile sehr gut möglich, da Adressen zu finden. Und es lohnt sich total, finde ich, die einfach mal in der Schublade zu haben. Für welches psychische Problem auch immer, ob ich da jemanden habe, der vielleicht einen Alkoholismus hat oder ob ich jemanden habe, der mir depressiv auffällt oder so, dass ich das einfach mal austeilen kann und hier diese Hilfen direkt an die Hand geben kann. Beratungsstellen ist genauso ein Thema. Ich kann mal eine Adresse oder einen Flyer parat haben von einer Suchtberatungsstelle oder von einer Angehörigen, Selbsthilfegruppe, wenn man vielleicht pflegebedürftige Angehörige hat oder Adressen für eine Pflegeberatung. Also das sind alles so Dinge, die, da muss ich keine Sozialarbeiterin dafür sein, um solche Dinge einfach mal im Büro liegen zu haben. Also wie ich vielleicht auch die Broschüren von meinem Betriebsrat hier im Regal liegen habe für die neue Elternzeit oder für irgendwelche Beratungsangebote für Mitarbeitende im juristischen Sinne. Die liegen hier alle und bei mir liegen aber genauso dann eben auch die Infos parat, wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn ich überlegen muss, wohin kann ich ihn oder sie denn verweisen. Also wir haben hier so ein bisschen die Rolle der VermittlerInnen und der Lotsinnen auf dem Weg, den diese Menschen dann vielleicht haben und wo wir sie begleiten können. Also einfach so ein bisschen die externen Hilfen auch zu kennen. Ich finde, das ist Aufgabe von uns allen irgendwie, ob wir jetzt Führungskraft sind oder vielleicht auch Kollege, Kollegin, man kann sich da mal ein bisschen kenntlich machen und es vielleicht als seine verantwortungsvolle Aufgabe sehen, darüber gut Bescheid zu wissen. Mein fünfter Aspekt trifft den Faktor, wie sprechen wir eigentlich im Unternehmen über psychische Erkrankungen, über mentale Leiden, über Suizidalität selbst, da eine achtsame Kommunikation zu führen. Ich habe das hier auch schon mehrfach, glaube ich, im Podcast gesagt. Also wie wir über Suizidalität sprechen, hat einen immensen Impact. Ja, denn wenn wir irgendwie abwertend über mentale Erkrankungen oder psychische Befindlichkeiten oder Suizidalität sprechen, dann muss sich jemand, der an Suizidalität leidet, natürlich unmittelbar ausgegrenzt und auch abgewertet fühlen. Ja, und dann brauchen wir nicht mehr damit rechnen, dass sich so jemand dann im Team irgendwo outet oder dass der bei mir im Mitarbeitergespräch offensiv vielleicht sagt, ich habe dies oder jenes Problem. Also so wie es mit vielen ist, sollte ich sehr auf meine Sprache achten, sehr auf meine Kommunikation achten. Also wenn da ständig zum Beispiel der Spruch kursiert, ja, der oder die hat ja echt eins an der Klatsche oder der oder die bleibt jetzt zu Hause, weil er irgendwie verweichlicht ist oder derartige Sprüche, die da kursieren können, dann brauche ich mich wirklich nicht zu wundern, wenn wir keine Kultur der Offenheit, keine Kultur der psychologischen Sicherheit haben. Na, und dann werden mir einfach viele, viele Betroffene auch entgehen und dann wird viel unterm Radar bleiben. Dann werde ich viel mit Präsentismus zu tun haben, also dass Menschen versuchen, arbeiten zu kommen, obwohl sie schon längst krank sind. Und dann werde ich natürlich eine Kultur produzieren, wo jeder und jede einfach nur schaut, dass er und sie funktionieren kann und dass ganz, ganz viel hier unter dem Deckmäntelchen von irgendwelchen anderen Labels passiert. Dann wird sich eben mit dem Magen-Darm-Infekt abgemeldet oder mit den Rückenschmerzen, mit was auch immer. Und das Team oder der eigentliche Vorgesetzte wird nie daran kommen, was hier eigentlich los ist. Und es wird ganz, ganz lange dauern und vielleicht eben im Zweifel auch zur Katastrophe führen. So, und jetzt mache ich ganz schnell noch meinen Impuls Nummer 6. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Impuls, den ich aber trotzdem hier nochmal weitergeben möchte, weil ich weiß, wie selten das passiert, nämlich öfter mal nach dem wirklichen, wirklichen Befinden zu fragen. Wir hier im sozialen Beruf, wenn ich hier so in den psychiatrischen, psychotherapeutischen Kontext gucke, da wird das natürlich sehr viel häufiger gemacht. Und ich bin oft sehr, sehr dankbar, dass das hier so häufig gemacht wird, weil das für uns völlig normal ist, ne? Weil wir so sozialisiert sind, dass wir nach diesen Befindlichkeiten fragen. Aber ich weiß auch, wenn ich über den Tellerrand aus meiner Bubble herausgucke, dass irgendwo in der Industrie oder irgendwo im mittelständischen Betrieb, im Autozulieferer, im chemischen Betrieb, im Metallverarbeitungsbetrieb, wo auch immer wir jetzt hingucken können, in der Versicherungsbranche oder so, dass da eben nicht unmittelbar mal direkt nach der wirklichen Befindlichkeit gefragt wird, sondern da gibt's eben nur diese Weeklies oder da gibt's KPI-Meetings oder irgendetwas, was veranstaltet wird. Und das ist irgendwie das Forum, wo ich meine Mitarbeitenden treffe. Und deswegen der große Appell, trefft eure Mitarbeitenden öfters mal im One-to-One, setzt euch wirklich zusammen in einem geschlossenen Raum, nicht irgendwo im Großraumbüro zwischen Tür und Angel und fragt mal wirklich die Menschen, wie es ihnen wirklich geht und sich nicht mit einer kurzen Antwort abspeisen zu lassen, sondern da kann man ganz gut dann auch diese Verdachtsfälle anbringen, dass man irgendwie mal rückmeldet, Mensch, mir fällt auf in letzter Zeit, lachst du ganz wenig oder ich sehe dich gar nicht mehr lächeln oder ich sehe dich gar nicht mehr beim Frühstück, isst du gar nicht mehr mit uns zu Mittag, warst schon so lange nicht mehr mit beim Afterwork oder. Na, das sind alles so Dinge, die mir auffallen können und da kann ich die mal gezielt positionieren, aber mal wirklich sich, und wenn es nur eine Viertelstunde ist, sich mal wirklich mit dem Befinden meines Kollegen, meiner Kollegin oder meines Mitarbeitenden zu beschäftigen. Ja, dieser Appell geht zum Schluss nochmal an euch raus. Ich weiß, das ist jetzt eine ziemlich umfangreiche Episode heute geworden, aber ja, lustigerweise, was heißt makaber lustigerweise, nehme ich sie heute am World Mental Health Day auf, am 10.10., und das hat sich bestimmt so gefügt, das ist bestimmt kein Zufall gewesen, dass ich heute wieder das Podcast-Mikrofon ausgepackt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch hier was für euch mitnehmen konntet, dass ihr was gelernt habt, aber auf der anderen Seite auch, und das ist mein viel größerer Wunsch, dass ihr einfach sensibler geworden seid für dieses Thema, in welcher Branche ihr immer auch arbeitet. Wenn das der Fall ist, wenn es euch gefallen hat einerseits, dann lasst gerne den Podcast ein paar Sternchen in eurer Podcast-App da, das würde mich sehr freuen und der kann auch gerade weitere Verbreitung gebrauchen, denn ich war ja jetzt lange nicht online und dann bestraft einen der Algorithmus natürlich sofort, das ist auch beim Podcasten so, deswegen holt ihn gerne wieder ein bisschen höher, indem ihr ein paar Sternchen oder Bewertungen vergebt und teilt ihn aber auch sehr, sehr gerne. Also wenn ihr denkt, diese Folge ist es wert, dass unbedingt jemand in meinem Umfeld, die noch hört, sei es ein Kollege, eine Kollegin oder auch im Freundeskreis, wenn ihr jemanden im Kopf habt, für den das wertvoll sein könnte, ich bin auf jeden Fall auf euch angewiesen, die ihr alle hier auch zu Multiplikatoren werden könnt. Und es freut mich immer sehr, wenn der Podcast auch verteilt wird. Habt Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Die ist wertvoller dieser Tage als alles andere, dass ihr euch heute mal diesem Thema gewidmet habt. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr den Podcast abonniert oder auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Das ist geplanterweise in 2 Wochen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.